Das Wort Gottes für diesen vierten Adventssonntag steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 25 bis 39. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Nach dem Gebet wollen wir miteinander die 3 Strophen aus dem Lied Nummer 285 singen. Jesus, wir sehen, wir hören, wir warten auf dich, und ich lade sie ein zum Gebet und zum Lied aufzustehen. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus treten wir in deine Gegenwart und ehren dich mit unserem Lied und unserem Gebet, ehren dich mit unserem Zusammensein an diesem Ort und schließen die mit ein, die an welchem Ort und zu welcher Zeit auch immer diesen Gottesdienst hören und mitverfolgen. Wir beten dich an, als den Alleinigen, als den Wahren, als den Allmächtigen und Barmherzigen Gott. Du bist uns in Jesus Christus Vater geworden und wir geben dir darüber die Ehre und preisen dich an diesem Tag und in den vor uns liegenden Tagen in ganz besonderer Weise über diesem einzigartigen Wunder, dass dein Sohn für uns auf diese Erde kam. Mensch wurde wie wir, wie wir es gesungen haben, gestorben und auferstanden ist und wiederkommen wird in Herrlichkeit. Lobpreis sei dir. Und jetzt stehen wir auch an diesem Morgen da und danken dir für das Wort Gottes, das wir gehört haben. Und bitten dich, dass das gehörte und jetzt auch ausgelegte Wort Gottes sich durch das Wirken deines Heiligen Geistes mit unserem Leben verbindet. Schaff auch an diesem Morgen, an diesem Ort wieder dieses Wunder deiner Gemeinde, dass du sie versorgst und satt machst durch Worte des Lebens. Wir bitten dich auch ganz besonders für unsere Kinder, die in ihrem Kindergottesdienst sind, und wir legen sie an dein Herz und bitten dich, dass du mit einer ganzen Liebe und Klarheit und Vollmacht in ihr Leben hineintrittst. Schenk ihnen das, was du vielen von uns geschenkt hast, eine Begegnung mit dir, dem Lebendigen, dass unsere Augen dich, den Heiland, gesehen haben und du in unserem Herzen wohnst und lebst. Und dann siehst du und kennst du auch alle Last und alle Not, auch alle Schuld, alle Schwierigkeiten, alles, was uns so auch an diesem Ort in jedem einzelnen Menschen Schicksal mitgebracht wird. Gut, dass wir vor dir so sein dürfen und dass du mit Barmherzigkeit und mit Weisheit, mit Macht und mit Gerechtigkeit uns deine Wege führst und zeigst. Jesus, du bist alles für uns. Du bist unser Ziel, du bist unsere Mitte, du bist unsere Hoffnung, du bist unser Licht. Ja, wir sehen, wir hören und wir warten auf dich. Amen.
Immer wieder hört man von älteren Menschen, dass sie noch so auf so ein Ziel zuleben. Also das mag die goldene Hochzeit sein oder der 80. oder der 90. Geburtstag. Und nicht selten kriegt man dann mit, also sie erreichen dieses Ziel noch und danach geht's relativ schnell bergab und sie sterben bald. Ganz anders, das hat ja so ein bisschen einen traurigen Unterton, so nach dem Motto, wenn ich das noch erreicht habe, meinen 90., meine goldene Hochzeit oder was weiß ich, die Hochzeit meines Enkels, dann kann eigentlich nicht mehr groß was kommen und dann lohnt sich's auch so ein bisschen traurig, der Unterton, nicht mehr groß zu leben. Und es ist ganz anders bei den beiden Wartenden und Dienenden, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen, vor allem mit der Prophetin Hanna, aber eben auch mit Simeon, die auch auf etwas warteten, aber dann kommt nicht nichts, sondern dann beginnt etwas, auf das sie lange gewartet haben. Sie können dann zwar abtreten, aber im Frieden Gottes. Und es ist ja so erstaunlich, dass Simeon, der wusste, dass er nicht sterben wird, ehe er den Herrn, den Messias, gesehen hat, dass der auf dieses Todessignal so freudig reagiert. Ja, stellen Sie mal vor, Sie kriegen gesagt, also wenn das und das passiert, dann naht dein Lebensende. Ja, so direkt hat er es nicht gesagt bekommen, aber er wird nicht sterben, bis das und das passiert. Daraus könnte er dann schließen, wenn es passiert ist, dann wird es nicht mehr lange dauern. Und wie reagiert Simeon? Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Das ist also eine für den Nichtglaubenden eine sehr seltsame Reaktion. Ich hätte mir doch sagen können, na, jetzt erst recht möchte ich doch hier bleiben, jetzt, wo er gekommen ist. Aber Simeon hat im Glauben offensichtlich tiefer geblickt. Schauen wir uns die zwei Wartenden in Lukas 2 an, Simeon und Hanna. Bei Simeon heißt es, er war gerecht und fromm und der Heilige Geist war auf ihm. Und wie bereits gesagt, hat er eine Zusage Gottes bekommen und hat dann auch in diesen Tagen die Erfüllung erlebt, mit denen wir uns jetzt heute Vormittag beschäftigen wollen. Interessant auch die Formulierung, hätten wir auch nie so gesagt. Er wartete auf den Trost Israels. Nicht auf den Herrn und so, das ist alles mit enthalten. Aber mit diesem Kommen des Verheißenen, mit diesem Kommen des Messias, mit dem Kommen des Erlösers verband sich ganz konkrete Erwartungen im Judentum. Und er wartete, das ist eine konkrete Erwartung, die die Juden auf den Messias hin haben, er wartete auf den Trost Israels. Und jetzt ist interessant, dass er, auf ihm war ja der Heilige Geist, durch die Leitung des Geistes am selben Tag in den Tempelbezirk kommt, wie auch die Eltern von Jesus und das Kind Jesus. Nun, äußerlich waren Josef und Maria sicherlich unauffällig, aber er hatte Augen des Geistes, er hatte Licht von oben. Sie kamen ja von Bethlehem, dort lag das Kind in der Krippe. Ich habe jetzt so netterweise gelesen von einem Kind, das in der 7. Klasse einen Aufsatz geschrieben hat, wahrscheinlich im Religionsunterricht. Und das hat dann geschrieben, Jesus lag als Baby mit einer Krippe im Stall. Und gut, Krippe mit G, gell? Also ich meine, irgendwie sind alle Elemente drin, aber etwas anders, wie man das eigentlich von der Bibel her kennt. Also er lag in der Krippe mit K und er hatte nicht Krippe mit G. Aber jetzt dieser Simeon erkennt sie und er reagiert in einer vierfachen Weise. Zum einen, er nimmt dieses Kind auf den Arm, zum anderen, er lobt Gott. Und jetzt interessant, das müssen wir kurz beachten, er segnet, das wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, er hätte eigentlich das Kind segnen müssen. Aber er weiß, was auch der Hebräerbriefschreiber sagt, dass das Geringere nicht das Größere, das Höhere segnen kann. Und so segnet er nicht das Kind, sondern die Eltern. Und dann spricht er noch eine Prophetie aus, eine Leidens- und Weg- und Lebensprophetie für Maria. Schauen wir uns noch einmal das Gotteslob an, unter der Überschrift, einer tritt ab, ein anderer tritt auf. Auftreten kann anstrengend, kann nervenaufreibend sein, aber abtreten ist noch viel schwieriger. Abtreten ist noch viel schwieriger. Ich habe schon dieser Tage bei der Konferenz mal gesagt, und ein Bruder hat mich dann informiert, es war Daniel Barenboim, der bekannte israelische Komponist und eben auch Dirigent. Und er wurde nach dem wichtigsten Instrument im Orchester gefragt. Und er hat zu meiner und sicherlich zu anderer Überraschung gesagt, die zweite Geige, nicht die erste, die zweite Geige. Weil er sagt, das sind alles ausgezeichnete Musiker, aber ich brauche Leute, die sich so, ich sage das jetzt mal interpretierend aus meiner Sicht, die sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern die bereit sind, eine tragende, dienende Rolle im Hintergrund zu spielen. Die zweite Geige. Abtreten ist viel schwieriger wie auftreten. Zurückzustehen, schwieriger wie hinzustehen. Also, wir haben das Gotteslob, er nahm ihn auf seine Arme und lobte Gott, und nun das Nunc Dimittis nach den lateinischen Anfangsworten, so wird dieser Kantikus, dieses Lob genannt. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Heiland ist ja ein schönes Wort aus dem mittelhochdeutschen Heliland, aber eigentlich geht es hier um den Retter, um den, der Rettung bringt, der das Heil bringt. Der Soter ist einer, der Heil macht, der rettet und ganz Heil macht. Nun haben meine Augen deinen Retter, deinen Heiland gesehen. Da muss man sagen, Mensch, der hatte wirklich Augen im Kopf, der Simeon, und zwar Augen des Herzens auch. Da war doch ein Baby, und ich bin überzeugt, irgendwie war auch gar nicht so was Besonderes an diesem Kind. Aber er sah, das ist das von Gott geschenkte Wunder, das er auch angekündigt hat, dass eine Jungfrau schwanger werden wird, das große Zeichen nach Jesaja, und dass dieser von der Maria geborene, der Sohn Gottes ist, der von Gott Gesandte, ja, letztlich Gott selber. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Nationen und zum Preis deines Volkes Israel. Und wir haben die Antwort eigentlich schon gegeben, man muss sich ja fragen, wieso kann ein 6 Wochen altes Kind einen alten Mann im Gottesfrieden sterben lassen? Das ist ja eigentlich was, wieso kann er jetzt sterben? Wieso kann er im Frieden sterben? Das ist doch eigentlich, was hat jetzt die Geburt dieses Jungen zu tun mit dem alten Mann? Und wir müssen sagen, er sieht, und das wird ja aus seinen Worten deutlich, dass er hier den Christus, den Gesandten, den Gesalbten Gottes vor sich hat, der auch ihn am Kreuz erlösen wird und ihm die Auferstehung zum ewigen Leben bringen wird. Was für ein Glaube, was für einen prophetischen Blick hat dieser Mann gehabt. Ich kann sterben, ich muss sterben, die Erlösung ist noch nicht geschehen. Aber ich weiß, mein Retter ist geboren und er wird das letzte Wort über mich sprechen. Ich werde nicht im Grab bleiben. Ich werde nicht untergehen, sondern ich werde in der Gemeinschaft Gottes leben dürfen. Das sieht dieser alte Mann. Er sieht aber nicht nur in diesem Baby seinen persönlichen Erlöser, er sieht den Soter, den Retter für Israel. Ja, er spricht sogar das Heil für alle Heiden an. Was für ein Glaube, was für ein prophetischer Blick. Ja, es mag der ein oder andere sagen, was heißt hier Erlösung? Persönliche Erlösung, Erlöser der Welt, brauche ich doch gar nicht. Ist doch schön, das Leben, sagt vielleicht ein jüngerer Mensch. Ja. Ist doch schön, das Leben. Ich muss doch von nichts erlöst werden. Ja, und die Welt, da liegt manches im Argen, aber ist doch auch schön. Schauen Sie, und da braucht man die erste Wirkung des Heiligen Geistes, dass er uns innerlich ein Verständnis gibt für die Wirklichkeit. Wenn man wirklich Augen hat, die sehen, wenn man wirklich vom Geist Gottes bewegt ist, und das sagt der Jesus auch in seinen Abschiedsreden, dann ist das Erste, von was er überführt, dass dem überhaupt gar nicht so ist, weder bei mir persönlich noch in der Welt. Da ist nicht alles gut. Und in der Welt ist auch nicht alles gut. Sein Leiden und ein Sterben und dann von der Sicht Gottes aus gesehen ein Dahinvegetieren in der Finsternis. Aber diese Realität muss man erst erkennen, dann wird man erst erlösungsbedürftig. Simeon hat das gesehen. Ich brauche Erlösung. Ich hoffe, Sie sehen das auch. Ich hoffe, Sie sehen das auch. Man merkt ja die Ketten oft erst, wenn man raus will. Ja? Wie oft sagen alkoholabhängige Menschen, ich kann jederzeit aufhören. Oder Raucher oder andere Leute. Aber in dem Moment, wo sie es wollen, dann merken sie, dass die Ketten so stark sind und die Kräfte, die Seelenkräfte und die Suchtkräfte so stark sind, dass sie nicht rauskommen. Und so ist, wenn man merkt, ich lebe nicht in Ordnung vor Gott. Ich lebe ohne Gott. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich lebe für mich. Und wenn man dann anfängt, versucht, ein anderer Mensch zu werden, und ich habe das versucht vor über 35 Jahren, als Atheist habe ich so einen Jesus-Film gesehen, wie so ein Hollywood-Schinken, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Und dann habe ich als Atheist gesagt, so wie Jesus will ich sein. Ja, also wie dieser Jesus in diesem Hollywood-Schinken. Und dann habe ich gemerkt, das klappt hinten und vorne nicht. So bin ich überhaupt nicht. Und das hat mich dann immer tiefer auch in das Fragen gebracht, was kann mir eigentlich Hoffnung geben? Und so hat dann Gott letztendlich mich auch zu seinem Sohn geführt. Der Schritt war, ich spürte, ich muss erlöst werden. Wenn Sie das nicht in sich spüren, dann bitten Sie darum, dass Gott Ihnen Augen und ein Herz gibt, dass die Welt wirklich sieht, wie sie ist und sich selber. Sonst verstehen Sie auch den alten Mann nicht. Und ehrlich gesagt, dann verstehen Sie auch relativ wenig, was wir hier in den Gottesdiensten so bewegen. Denn das ist das Fundament. Gott muss in diese Welt kommen, um zu erlösen, um einen Weg zu finden, einen Heilsweg, um wirklich Mensch zu werden. Und der Mann hat diesen Blick. Ich meine, Deutschland ist ja sehr gläubig, wissen Sie ja, ne? Die glauben sehr stark und viele Menschen glauben sehr stark an das, was der Mensch schaffen kann. Gell? Also wir Deutschen tun es ja nicht unter der Weltrettung. Das hat schon lange Tradition bei uns mit dem deutschen Wesen. Jetzt retten wir wieder die Welt, was das Klima betrifft und andere Dinge. Ich habe ja gegen manches Ziel gar kein Problem. Das Problem ist nur, wo der Mensch glaubt, ohne Gott alles gut machen zu können. Insofern ist ein starker Glaube, aber ganz streng genommen biblisch gesehen ein Aberglaube. Ein Aber gegen Gott, aber ohne dich. Dich brauchen wir dazu nicht. Aber Simeon hängt sich an diesen Herrn. Er sagt sogar, es kann nicht beruhigt sterben. Also dieser Mann, je länger ich drüber nachdenke, der wird mir immer größer. Es kann nicht abtreten, ich kann sterben. Ist alles gesichert. Wunderbar. Und jetzt, wir sind ja 2000 Jahre später, Kreuz und Auferstehung ist schon geschehen. Können Sie so abtreten? Ich meine nicht nur von der Bühne, sondern auch von der Bühne des Lebens. Das kann man ja nur, wenn man wirklich glaubt und weiß, die Dinge sind durch Jesus geklärt in meinem Leben und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass der Tod und das Sterben nicht das letzte Wort in meinem Leben sind. Gott hat einen Rettungsplan. Nun kommen wir zu Hannah, die läuft auf derselben Linie. Auch sie ist wie Simeon alt und gottesfürchtig. Auch sie wartet, auch sie hat ein Verheißungsgut. Und es ist jetzt interessant, wie der Geist Gottes es Lukas eingibt, dem Mitarbeiter des Paulus, das Evangelium zu verfassen. Simeon lässt da sehr viel sagen, also relativ viel sagen für die kurzen Zeilen, aber wir wissen so gut wie nichts von ihm, biografisch. Bei Hannah ist genau umgekehrt, da wissen wir sehr viel, aber sie sagt nichts. Also es ist nichts überliefert, was sie nun genau gesagt hat. Also sie wird ganz anders gezeichnet. Sie ist eine Tochter Phanuels aus Aser und sie ist eine Prophetin. Und jetzt hat diese Frau, die eine wahre Witwe war, so würde das Paulus nennen, er hat ja im Timotheusbrief die Kennzeichen wahrer Witwenschaft beschrieben. Und da ist ein wichtiges Element, dass sie eben auch dient und dass sie dem Herrn sich zur Verfügung stellt. Das ist das Hauptmerkmal. Und das ist bei ihr der Fall. Mit Gebet sucht sie den Herrn, sie sucht die Nähe Gottes. Nun, damals hatte der Tempel, der Ort, wo der Schem Gottes wohnt, eine besondere Verheißung, dass wenn man dorthin betet und wenn man dorthin kommt, dass man eine besondere Form der Gottesbegegnung hat. Und deswegen hielt sie sich, sie sucht Gott, es geht nicht um dieses Gebäude, aber sie sucht Gott und deswegen hielt sie sich in der Nähe des Tempels auf, und wartete auf die Verheißung. Und es heißt, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie war eine Witwe und ich habe mal so hochgerechnet, die haben so im Alter von 13, 14, 15 Jahren die jüdischen Mädchen damals geheiratet. Die Männer waren so an die 20. Und sie war ja 7 Jahre nur verheiratet, jetzt war sie 84 Jahre alt. Das heißt, die Frau war über 60 Jahre Witwe. Über 60 Jahre des Dienens und auch des Wartens. Und auch sie spricht sehr seltsam von der Erlösung und von der Rettung. Haben Sie es noch in Erinnerung? Simeon, der Trost Israels. Geht natürlich auf Jesaja zurück. Aber jetzt, was sagt sie? Sie macht es noch spezifischer. Da merken wir, wie die Leute auch in der Bibel gelebt haben. Sie pries und redete zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Noch spezifischer. Das andere ist alles inkludiert, aber das ist jetzt hier so zugespitzt. Also, sie war vorher eine Zeugin. Wir warten auf das Heil Gottes, genauso wie Simeon. Dann haben sie den Erlöser gesehen. Durch den Geist wurden sie überführt, dieses Baby, das jetzt hier von den Eltern in den Tempel zur Darbringung des Erstgeborenen nach der Tora gebracht wurden. Das ist er. Dann haben sie anschließend, solange sie noch lebten, bezeugten, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Der Retter ist gekommen. Also wenn wir das mal so ganz auf den Punkt bringen, dann müssen wir sagen, ihr Leben bis zur Begegnung mit Jesus war dienen und warten, mit der Botschaft, er wird kommen. Und dann haben sie ihn gesehen und das restliche Leben war, surprise, surprise, weiter dienen und warten. Weiter warten. Also ich glaube ja nicht mal, dass sie nochmal 30 Jahre gelebt haben, aber bis Jesus dann wirklich aufgetreten ist, hat es ja nochmal 30 Jahre gedauert. Und diesmal haben sie aber nicht die Botschaft, der Erlöser wird kommen, sondern sie haben allen, die warteten, gesagt, er ist schon da. Wir haben ihn gesehen, Gott hat ihn uns gezeigt. Ich weiß natürlich nicht, also ich wäre mal so, ich hätte gefragt, sag mal Maria und Josef, wo lebt ihr so, was macht ihr so vom Beruf? Und gebt mir mal bitte eure E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Also ich hätte es ja fürs Verpupfern nicht ausgehalten. Ich wäre garantiert da mal hingereist. Sie auch? Was ist jetzt und so? Und Flucht aus Ägypten, ja, das ist doch hochinteressant. Wird aber nichts berichtet, wir wissen es nicht. Also das Kennzeichen dieser beiden, und damit wollen wir den Fokus heute Morgen auch festsetzen, das Kennzeichen echten, jetzt nach Kreuz und Auferstehung Christseins, dienen und warten. Dienen und warten. Damit ist ja eigentlich auch eine Vorläufigkeit beschrieben. Ich könnte ja auch sagen, jetzt ist der Herr da und jetzt werden wir die ganze Welt neu machen und umkrempeln. Also in dieser Dualität kommt ja auch das Vorläufige des Dienens und das Weiterwartende zum Ausdruck. Dienen und warten. Das Dienen wird nicht das Endgültige bringen. Aber ich soll auch nicht nur warten und nicht dienen. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, dass wir Harrende und Wartende auf die letzten Erfüllungen sind, aber doch diese Zeit auch in der Hingabe an den Herrn nutzen sollen. Paulus sagte später an die Gemeinde zu Thessalonich, dieses berühmte Wort aus 1. Thessalonicher 1, Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, also die hatten ja noch wirkliche Götter, aber wir haben auch Götter. Auch wenn man nicht unbedingt die Adonis und Apollyon und Zeus oder sonst wie irgendwie nennen und dann morgens Kerzchen aufstellen am Hausaltar. Aber wir haben zum Beispiel einen Gott Mammon, einen Gott Ehre, einen Gott ich setz mich durch. Ja, alles, was unser Herz beherrscht, alles, so sagt es Martin Luther, was in die Stelle Gottes tritt, das ist eigentlich Götzendienst. Die Mustergemeinde des Neuen Testaments, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott, und jetzt kommt genau dieser Zweiklang, zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das gehört einfach zusammen. Dienen und warten. Den er, so Paulus, aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Warten und dienen, weil Jesus gekommen ist und wiederkommen wird. Das ist das Thema des christlichen Daseins und das ist das besondere Thema der Advents- und der Weihnachtszeit. Wir sagen ja nicht nur und wir denken nicht nur an das Kind, nicht mit Krippe im Stall, sondern in der Krippe vom Stall, sondern wir sagen, der Gekommene ist der Wiederkommende. Und Pfarrer Winrich Schäfbuch hat uns die Tage, und das fand ich so eindrücklich, erzählt von einem Bruder, der in der Evangelisation in der Fußgängerzone aufgebaut hat, eine Krippe, mit K, ohne Kind drin. Das fand ich genial. Da haben natürlich die Leute gesagt, ja, sag mal, bist du nicht mehr fertig geworden oder was los oder hat dir das einer geklaut oder so? Nee, nee, das Kind ist ja gar nicht mehr da drin. Sitzt ja zur Rechten Gottes und schon waren wir mitten im Gespräch. Ja? Dienen und warten. Nicht nur Erinnerung an das, was war, hat es ja gut gemeint, aber leider, leider waren die Menschen damals böse, sondern der Gekommene ist der, der wiederkommt. Und beides gehört zusammen. Und in diesem Horizont dürfen wir warten und dienen, bis er kommt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Nicht warten und nichts tun. Man hätte ja sagen können, ja, die Oma, gell, also 84, ich weiß ja nicht mehr, wie fit die war, die Hanna und der Opa, oh ja, 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 die haben voll die religiöse Phase, so ist halt im Alter, hätten vielleicht die jungen Leute gesagt. Was die mit ihrer Bibel unterm Arm, sage ich jetzt mal pietistisch ausgedrückt, in die Stund springt. So sind die halt immer in den Tempel marschiert. Aber die wussten schon, was sie machen. Die wussten schon, was sie machen. Und die haben nicht nichts gemacht, sondern sie haben Gott gedient, so wie sie der Herr geführt hat. Und so wie die Hanna mit ihren Gebeten Israel umbetet und mitgetragen hat und natürlich dann auch die Familie Jesu und alles, was dort geschehen ist, so bin ich der festen Überzeugung, dazu müssen Sie übrigens nicht 84 plus sein, das dürfen Sie auch schon früher anfangen, dass viele, die immer sagen, ich kann ja nicht mehr viel machen, doch ohne Ihr Gebet, ohne Ihr treues an uns Denken, Ihr Mittragen, könnten wir hier gar nicht. Wollen wir mal sehen. Das ist gar nicht, das ist alles Geschenk Gottes, von Gott erbeten. Das ist ein wertvoller Dienst. Also sagen Sie nicht, ich bin ja alt, was kann ich noch? Doch, Sie können sehr viel. Wie oft habe ich schon zu älteren Menschen gesagt, die mir das Leid über die Enkel, weil sie komische Wege gehen, habe ich gesagt, sagen Sie nichts, beten Sie und haben Sie die Arme offen. Das ist viel, Sie können viel tun. Und wenn Sie erst einmal, ich muss mir das selber sagen, ein Jahr lang für einen Menschen gebetet haben, an dem Sie etwas stört und dann was sagen, dann sagen Sie es anders, wie wenn Sie es sofort sagen. Oder Sie sagen es gar nicht mehr. Dienen und warten auf den Herrn. Ihr sollt meine Zeugen sein. Handelt, bis er in Rente geht. Handelt, solange ihr fit seid. Handelt, solange es euch Spaß macht. Nein, bis ich komme. Bis ich komme. Und das ist so wunderbar. Es ist ja nicht irgendwie ein Sklavendienst in dem Sinn, dass man sagt, völlig sinnlos, aber ich muss das tun. Sondern es ist, der Herr sagt, das Wertvollste und das Beste, das Bleibende, mit dem ich deinem Leben, mit dem ich dein Leben bereichern und mit einbauen will in das, was wirklich bleibt. Also warten und dienen. Ich möchte es nochmal zuspitzen. Nicht nur warten und nicht nur dienen. Wenn eins der beiden Elemente fehlt, wird es schräg, sondern dienen und nur und warten. Wer nur wartet, lebt an seiner Berufung vorbei und ist nach Jesu Worten ein fauler Knecht, dem das Werk Jesu und die Liebe zu Gott und den Menschen wenig bedeuten. Trotz aller gegenteiliger Bekundung. Das ist eine Form der Ich-Sucht. Ach, die Welt ist schlecht. Ach, die Gemeinden. Ach, die Kirche. Ei. Und dann wird sich zurückgezogen in die persönliche Frömmigkeitsinsel. Der Kampf wird nicht mehr geführt. Und ganz fromm wird sich dieses Ausruhen und nicht mehr dienen wollen und nicht mehr kämpfen wollen und nicht mehr Zeuge sein wollen, als, ja, so muss man in der Endzeit seinen Weg gehen. Dargestellt. Nicht warten. Hanna wich nicht vom Tempel. Sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Schauen Sie, nicht zu dienen und nur zu warten, das ist so ein bisschen Bahnhofssituation. Wir sind ja alle so unruhig, wir können es kaum noch aushalten, irgendwie nicht irgendwas zu tun. Das Smartphone lässt grüßen, ja. müssen mal beobachten im Zug oder sonst irgendwo, Arztzimmer, Wartezimmer, sonst was. Sobald der Mensch irgendwie, der moderne Mensch jetzt mal, der Homo Smartphone, ja, sobald der nichts irgendwie, sofort wird das Teil rausgeholt und geguckt, könnte ja einer geschrieben haben oder könnte ja irgendwas sein. Ja? Aber dieses zur Ruhe kommen vor Gott, diese Stille ist notwendig. Aber insgesamt sollen wir nicht nur warten, sondern auch dienen. Und ich war bei der Bahnhofsituation, aber da muss man ja warten. Also ich versuche immer, ich gehe ganz vor an Bahnsteig in Karlsruhe, wenn Sie den Bahnhof kennen. Da hört dann die Überdachung auf und vielleicht kriege ich noch ein bisschen Sonne ab und dann laufe ich da hin und her und versuche zu beten oder manchmal auch zu telefonieren oder so. Ja, irgendwie die Zeit noch zu nutzen. Aber irgendwie ist ja nicht gut da. Man muss aber halt auf den Zug warten. Aber wenn man nur wartet, das ist Bahnhofssituation, wenn man im Leben nur wartet, warten und dienen. Allerdings gibt es auch die umgekehrte Variante, wer nur dient, der verliert das Ziel aus den Augen. Den wiederkommenden Sohn Gottes, der das Reich Gottes bringt. Und der steht in der Versuchung, sich in dieser Welt diakonisch und sozial zu verlieren. Die schlechteste Variante ist natürlich, man dient nicht und man wartet nicht. Das ist nicht nur ein fauler Knecht, sondern da sagt Jesus, ein böser Knecht. Man dient nicht und man wartet nicht. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, ach, mein Herr kommt noch lange nicht. Also es heißt anders im Text, mein Herr lässt auf sich warten, fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und säuft, müsste man sagen, mit dem Betrunkenen. Also er genießt das Leben auch auf Kosten von anderen. Weltförmig, er ist aber formal, das müssen Sie beachten, immer noch Knecht. Formal bleibt er, ich rede es mal mit unserer Neutestament-Diktion, Christ, Knecht, Diener Gottes, aber er ist ein Unzeugender, einer, der kein Zeugnis gibt. Er wartet nicht und er dient nicht. So wird der Herr, so Jesus in Matthäus 24, jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, von der er nicht weiß. Also wir kommen in die Schlussgerade und sagen, wer wirklich glaubt, dass Jesus sein Versprechen wahrmacht und wiederkommt, glauben Sie das? Ja, das mit dem Glauben, gell, das ist so manchmal, manche Dinge glaubt man, aber sie sind nicht so real. Sie haben keine Auswirkungen im Leben. Ja, das stimmt schon, irgendwann mal. Nein, wachen Sie auf, der Herr steht vor der Tür. Und wenn er vielleicht auch erst in Jahren oder Jahrzehnten zur Welt kommt, vielleicht kommt er morgen zu Ihnen. Das oft erlebt. Ich denke immer noch, und das war so eindrücklich an der Freizeit in der Schweiz vor über 30 Jahren, da war ein Bruder, der hat etwas von Naherwartung gebrannt, habe ich selten erlebt. Allerdings hat er auch den Fehler gehabt, dass er immer meinte, er könnte so das Jahr in etwa sagen, wenn Jesus kommt. Naja, das ist dann mal wie immer in diesen Fällen in die Hosen gegangen. Aber für ihn persönlich kam dann der Herr tatsächlich sehr schnell. Tatsächlich, für ihn war wirklich die Wiederkunft des Herrn en miniature für sich persönlich. Also wer wirklich glaubt, dass Jesus wiederkommt, und das hat er ja so oft gesagt, der wird dienen und warten. Jim Elliot, der ja in Ecuador von diesen Huaroani-Indianern mit 29 getötet wird, der sagt, lebe jeden Tag so, als ob der Herr vor der Tür stünde. Lebe jeden Tag, als ob der Herr vor der Tür steht. Also wir sollen und wollen dienen und warten. Aber wie wird man nun ein Wartender, wie ein Dienender? Wie wird und bleibt man ein Wartender? Ich will noch einmal kurz darauf hinweisen, bevor ich auf diese Frage eingehe. Als Wartender dienen und als Dienender warten. Wenn Sie darüber nachdenken, dass man wartet anders, wenn man dient, das steht in Korrelation, in Beziehung. Man wartet anders, wenn man dient und man dient anders, wenn man wartet. Das sind nicht zwei voneinander unabhängige Elemente. Ein Wartender. Also ein Wartender ist einer, der die Bibel ernst nimmt. Schauen Sie Hannah und schauen Sie Simeon an, die hatten ein Wort des Herrn und darauf haben sie sich gestellt. Der Herr hat gesagt, der Herr hat verheißen, so wird's kommen. Auf das hofften und warteten sie. Das heißt doch für uns, da da wir in der Regel keine persönliche Prophetie für das Kommen des Herrn haben, dass wir die Bibel kennen, auch die Prophetie der Bibel, auch die Worte insbesondere über den Wiederkommenden. Denken Sie, wie Jesus gegangen ist von seinen Jüngern. So wie ihr ihn gehen sehen habt, so wird er wiederkommen. Denken Sie an die Thessalonier, die Entrückungshoffnung. Denken Sie daran, dass er gesagt hat, der Herr wird kommen und er wird ein gerechtes Gericht mit sich bringen. All die Dinge, das ist eine der größten und wichtigsten Botschaften des Neuen Testaments, der Herr kommt wieder. Und darauf stützen und stellen wir uns. Das spricht ja so viel dagegen. Und Petrus ist es, der uns sagt, die Welt wird lachen und sie lacht ja schon. Und sie wird immer mehr lachen. Ach, ihr mit eurem Jesus. Dieses Märchen hören wir seit 2000 Jahren, der Herr kommt wieder. Gehörst etwa auch zu diesem frommen Laden, der so einen Unsinn glaubt? Hanna und Simeon würden sagen, ja. Warum? Weil es Gott gesagt hat. Und auf ihn ist Verlass. Darauf kann ich mein Lebenshaus bauen. Weil es Gott gesagt hat. Also man muss aber wissen, was Gott gesagt hat. Als 1967 die Truppen Israels unerwarteterweise, sie hatten das gar nicht vor, aber Jordanien hat die Altstadt Jerusalem geräumt, aber als sie dann in die Altstadt kamen und an den Tempelberg, da hat ja 1967 Oberrabbiner Shlomo Goren das Shofar geblasen und ausgerufen, die Zeiten des Messias haben begonnen. Gut, das war ein bisschen vorschnell. Er lag auch nicht völlig falsch. Aber was ich so bemerkenswert finde, dass ein Mann mitten in einer militärisch-politischen Auseinandersetzung die Hand Gottes in der Erfüllung sieht. Das, was jetzt geschehen ist, dass wir, das Volk Israel, das 2000 Jahre in der Diaspora gelebt hat und dass jetzt wieder ein Staat gegründet wurde, das ist nicht einfach nur menschlich. Das ist die Hand Gottes in der Geschichte, die die Geschichte zum Ziel führt. Und ich habe mich gefreut, als ich von Staatspräsident Reuven Rivelin gelesen habe, dass auch er auf den Messias wartet. Er sagt in diesen ganzen Friedensfragen, da auch mit Arabern und Palästinensern, doch eine Voraussetzung sei, die Wahrheit anzuerkennen. Und die Wahrheit sei, dass die Juden in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Dazu gehört die ewige Hauptstadt Jerusalem, jetzt und für immer. Und er nennt sich selber und seine Familie als bestes Beispiel jüdischer Zionisten. Sie kamen 1809 in der Erwartung des Messias ins Heilige Land, also jetzt schon vor über 200 Jahren. Und dann sagt der Staatspräsident, und ich warte heute noch darauf. Und zwar nicht resigniert. Ich warte heute noch darauf. Gott wird wahr machen. Gott wird das tun, was er gesagt hat, in unserem Leben, in der Geschichte Israels und in der ganzen Welt. Also, wie bleibt man wach? Man bleibt wach, indem man sieht, was Gott tut. Und wenn Sie mal wirklich eine Intensivzeit erleben wollen über Gottes Handeln, dann gehen Sie mal in die Mission. Oder gehen Sie auch mal nach Israel. Oder dort in Gemeinden und Orte, wo man wirklich merkt, hier ist ein Aufbruch vom Herrn. Gott handelt. Da muss man Augen haben, die das sehen. Gott schreibt Geschichte. Neulich saß ich an meinem Schreibtisch und das Problem bei uns Schreibtischtätern ist ja, wenn du müde bist, bei der Gartenarbeit, das kannst du einfach, Rasenmähen kann ich auch, wenn ich relativ müde bin, ja, stolper ich halt so mit halb zu den Augen hin am Rasenmäher her. Wir haben einen Vorteil, unser hat einen Motor, der zieht mich auch noch. Ja, jedenfalls, wenn du müde bist, da dachte ich noch, wie kriege ich mich jetzt ein bisschen wach? Und da kam eine Mail, die mich und meine Familie betroffen hat. Boah, da war ein Adrenalinstoß. Zack, da brauchte ich nicht mehr überlegen, wie ich wach bin. Ich war hellwach, warum? Ich habe gespürt, das, was da jetzt gekommen ist, das hat mit mir und meiner Familie zu tun. Da war ich hellwach. Verstehen Sie, und dasselbe gibt es in der Bibel. Wenn Sie anfangen, wirklich Gott zu fragen, dann spüren Sie, Gott wirkt und handelt. Sie erleben Gott und Sie sehen, wie Gott handelt und das macht Sie hellwach. Hellwach. Das Gegenstück wäre schlafend. Und dann merke ich, es ist nicht nur Weihnachten, das vor der Tür steht, sondern der Herr. Sehen Sie die Zeichen der Zeit? Sehen Sie sie? Bitte, ich weiß nicht, ob es noch 5 Jahre geht oder 50 Jahre. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wir sind in die Tage des Messias eingetreten. seiner Wiederkunft. Als wir jetzt in Israel waren, waren wir auch bei einem orthodoxen Winzer, und das war so ein beeindruckender Mann, also aus der Kabbala und alles Mögliche berichtet. Und so im kleinen Privatgespräch habe ich ihn dann auch gefragt mit dem Tempelbau und so. Da gibt es ja völlig unterschiedliche Meinungen. Aber ich war doch erstaunt, dass dieser Jehiel Yashveh zu mir sagte, wie alt ich wäre. Ich sagte 55. Dann sagt er, es wird keine 10 Jahre mehr gehen, du wirst noch im dritten Tempel stehen. Verstehen Sie, mir geht es jetzt nicht darum, ob Sie das so sehen oder nicht so sehen. Das ist ein Thema für sich. Aber ich dachte, wie real er, jetzt nur aus dem Tanach, aus dem Alten Testament, wie real er mit Gott rechnet. Gott handelt. Und dazu gehört auch, dass man in Israel sieht, die Geschichte, die wir jetzt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die wird zutiefst von Gott geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur die Hauptstadt, also die Botschaft nach Jerusalem verlegt haben und damit auch die Hauptstadt Jerusalem, West-Jerusalems genau genommen, anerkannt haben. Da hat er große Wellen geschlagen und leider sind wir Deutschen dem nicht gefolgt. Und dann kam der nächste Paukenschlag, ich rede mal aus Sicht der Palästinenser, da haben sie gesagt, na übrigens mit dem Golan, das ist ja eigentlich schon jetzt nach internationalem Recht israelisches Gebiet. Und dann der letzte bisher große Paukenschlag, Judäa, Samaria. Wir waren jetzt vor 8 Wochen dort, das Kernland, das Josua als erstes erobert hat, nachdem sie von Jericho hochgezogen sind. Und da haben plötzlich die Amerikaner gesagt, sie haben ihre Politik geändert, das sind nicht mehr illegale Siedlungen, sondern sie haben durchaus ihre Berechtigung. Und das hat 250 Rabbis veranlasst, sich zu bedanken. Und es ist auch so interessant, dass sie schreiben, vor über 2500 Jahren stand der Prophet Jeremia auf und prophezeite, dass wir auf die Berge Samarias zurückkehren werden. Und dann führen sie da Stellen an. Und sie bedanken sich bei der amerikanischen Führung. Wir fühlen uns geehrt, zu der Generation zu gehören, in der eine dieser Prophezeiungen erfüllt wird. So wie all die anderen Prophezeiungen. Vor 130 Jahren begannen Juden aus aller Welt nach Israel zurückzukehren. Vor 72 Jahren wurden wir von der Fremdherrschaft befreit. Vor 52 Jahren durften wir nach Jerusalem, Hebron und anderen Städten von Samaria und zu Judäa zurückkehren. Unsere Feinde schweigen nie und versuchen, den Prozess zu stoppen. Aber Gott hat unsere Vorfahren Abraham bereits versprochen. Wieder der Bezug auf das Wort Gottes. Was geschieht? Das macht hellwach. Und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde. Und mit eigenen Augen sehen wir, mit der Bibel in der Hand vor 3000 Jahren oder 2500 Jahren, was diese Passagen betrifft, oder 3500 Jahren, mit den eigenen Augen sehen wir, was Gott vor tausenden Jahren gesagt hat, und da erfüllt sich's. Haben Sie Augen im Kopf? Glauben Sie Gott? Und es gilt ja nicht nur für Israel. Der Herr hat auch viel über uns und unsere Zukunft gesagt. Wir freuen uns über den Segen des Friedens, und dann gehen sie auf die Situation Israels so ein bisschen ein. Und sie bedanken sich, dass die amerikanische Führung den Mut hatte, das zu tun. Und zum Schluss zitieren sie: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, der Herr an Josua, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Die Dinge erfüllen sich. Merken Sie, dass wir in der Zeit des Messias, ähnlich wie Simeon und Hanna, eingetreten sind? Sehen Sie die Zeichen der Zeit? Sehen Sie das Morgenrot? Hören Sie den markanten Ton des Schofarhornes? Manche werden sich ja gefragt haben, was hat der jetzt da vorne so ein Teil da liegen, ja? Gab mal einen Pfarrer, der hat so darunter gelitten, dass die Gemeinde in seiner Predigt immer eingeschlafen ist. Und dann hat er einen Hammer einmal auf die Predigtkanzel gelegt. Und in der Stunde hat tatsächlich keiner geschlafen, weil jeder dachte, wann kommt jetzt endlich der Hammer? Der kam aber nie. Da blieb liegen. Das funktioniert nur einmal, sage ich Ihnen, ja. Und jetzt fragen Sie vielleicht, was hat es mit dem Schofarhorn? Schauen Sie, wenn das Schofarhorn geblasen wird, das ist bei besonderen Ereignissen, dann wird es auch geblasen mit einem ganz besonders langen Ton, dem Tekiah, der König kommt, und dann gibt es diesen ganz lauten Tekiah Gedola, wird er genannt, der Herr kommt wieder. Und eigentlich wollte ich Ihnen das jetzt mal vorführen und habe mir extra ein Schofarhorn bestellt aus Israel, und dann mache ich die ersten Blaseversuche, und was soll ich Ihnen sagen? Ich greife auf eine Konserve zurück, also ich tue jetzt auch nicht so, aber hören Sie mal diesen markanten Ton des Schofarhorns. Ich hoffe, Sie sind wach. Vielleicht sagt der eine oder andere, das können wir immer machen, damit ich weiß, wann es dem Ende im Gottesdienst entgegengeht. Der Herr kommt. Und wir wollen nicht schlafen, wir wollen nicht faul sein, wir wollen keine bösen Knechte sein, sondern wir wollen warten und dienen. Dienen und warten. Die Zeit nutzen. Einer untergehenden Welt gegenüber. So wird Noah als Zeugnis an seiner Arche baut und sagt, das hat hier alles ein Ende. Und was haben sie über ihn gelacht? So sagen wir, diese Welt hat eine Arche, das ist die Jesus-Arche. Und wir sind seine Zeugen. Wir haben es selber erlebt. Und so dienen wir dem Herrn und warten auf ihn. Er wird die große Wende bringen. Und das möge Gott ihnen schenken. Wir wollen zum Gebet uns erheben. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du uns immer wieder geistliche Wecker ins Leben schenkst. Wir brauchen das, dass wir wach werden, dass wir von diesen Umstrickenden unseres Alltagslebens herausgelöst werden, uns freischwimmen. Ja, genauer gesagt, dass du uns herauslöst, dass du uns frei machst, dass wir immer den Blick haben, darum geht's, das ist das Entscheidende. Und daraufhin wollen wir leben. Und wir wollen aber nicht nur da sitzen und warten, sondern wir wollen dir dienen. Wir wollen die Zeit auskaufen und wir danken dafür, dass du uns das schenken willst. Dass auch wir, wie deine Gemeinde in Thessalonich, solche sein dürfen und solche werden, die dienen und warten, die die Gelegenheiten auskaufen, die mutig dich bekennen und die zu dir stehen. Herr, du stehst vor der Tür, wer weiß, wie bald du kommst. Wir wollen bereit sein, wir wollen dich ehren und dich loben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.